können. Ich segne dich mit Offenbarung und Weisheit mit Gottes Worten. Amen.
Amen. Ja, die Predigtreihe, die unter dem Überthema Ich bin der Herr, dein Gott gestanden ist, die geht heute zu Ende. Das ist heute die letzte Predigt zu dem Thema. Wir haben jetzt viel Zeit damit verbracht, sozusagen nach innen zu schauen. Schauen, wie schaut es in mir drinnen aus? Wie ist meine Haltung Gott gegenüber? Wie sehr kann ich ihm vertrauen? Bin ich bereit, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen? Und das ist gut und wichtig, das brauchen wir. Aber das allein ist zu wenig. Wir brauchen auch irgendwann einmal wieder den Blick nach vorne. Ja. Und deswegen fangen wir dann zu Pfingsten, das ist übernächste Woche, an, mit dem Überthema Identität. Das heißt, wir werden uns damit beschäftigen, wer sind wir in Christus? Wie sieht Jesus uns? Wie denkt er über uns? Stimmt das überein mit dem, was ich über mich selber denke? Stimmt das überein mit dem, was ich von mir selber glaube? Weil das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und das, was ich über mich selber sage, ist immer wieder nicht die Wahrheit, weil ich geprägt bin von dem, was andere Menschen über mich gesagt haben und so weiter. Ja. Und beides hängt zusammen. Wir haben eine Vision für unsere Kirche. Ja. Bring, was du komm, wie du bist, bring, was du hast. Hilf uns, die Stadt zu verändern. Und beide Themen sind notwendige Themen, wenn wir unsere Stadt, wenn wir Wien verändern wollen. Mein Umfeld, da wo ich bin, nur einen Unterschied machen, wenn ich auf der einen Seite bereit bin, Gott zu folgen, Gott nachzugeben, nicht meine eigenen Wege zu gehen. Und auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, dass ich weiß, wer bin ich, welche Vollmacht habe ich. Welche Autorität hat Jesus mir anvertraut? Was kann ich alles eigentlich tun? Was sind meine Möglichkeiten? Ja. Aber wie gesagt, da wird es dann in den kommenden Monaten noch viel Zeit geben, da ins Detail zu gehen. Ich möchte mit der heutigen Predigt aus zwei scheinbar ganz unterschiedlichen Richtungen starten. Ich möchte etwas vorlesen. Ich lese immer wieder, ich habe am Handy vom Oswald Chambers die App installiert, mein Äußerstes für sein Höchstes. Einige kennen das von euch vielleicht. Wer es nicht kennt, kann ich euch empfehlen. Schaut es mal rein. Es sind tägliche Andachten drinnen, die ich immer wieder mit viel Gewinn lese. Da hole ich mir immer wieder wertvolle Sachen raus. Genau. Und am 18. Mai, ich lese euch den Text jetzt einfach vor, so wie er da gestanden ist. Der Bibelvers ist Matthäus 26, Kapitel 6, Vers 26 und 28 aus der Bergpredigt. Seht euch die Vögel am Himmel an und betrachtet die Lilien am Feld. Da geht es darum, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ja. Aber Oswald Chambers hat da was anderes im Blick. Nämlich, seht die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Sie sind einfach da. Ist ein bisschen altmodische Sprache und per se, aber macht ja nichts. Denken Sie an das Meer, die Luft, die Sonne, die Sterne und den Mond. Sie alle sind einfach da. Und doch leisten sie einen Dienst für uns. So oft beeinträchtigen wir den von Gott beabsichtigten Einfluss, den er durch uns ausüben möchte, durch unsere eigenen bewussten Bemühungen, konsequent und nützlich zu sein. Das ist ein scheinbarer Widerspruch zum Gehorsam, aber ich löse das alles jetzt auf, ich verspreche es euch. Jesus sagte, dass es nur einen Weg gibt, sich geistlich zu entwickeln und zu wachsen, und das ist, sich auf Gott auszurichten und sich auf ihn zu konzentrieren, so wie in diesem Lied gegangen ist. Verändert wäre ich für alle Zeit, in der Lobung deiner Herrlichkeit. Wie geht der Text? Das habe ich schon wieder vergessen. Macht nichts. Ja, in der Gegenwart. Verändert bin ich für alle Zeit in der Gegenwart deiner Herrlichkeit. In der Nähe, danke Elke, in der Nähe deiner Herrlichkeit. Ja, das ist es, was uns verändert. Im Wesentlichen sagt Jesus, kümmert euch nicht darum, anderen von Nutzen zu sein. Glaubt einfach an mich. Mit anderen Worten, achte auf die Quelle und aus dir werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 38. Wir können die Quelle unseres natürlichen Lebens nicht mit dem gesunden Menschenverstand und herumüberlegen entdecken. Und Jesus lehrt hier, dass Wachstum unseres geistlichen Lebens nicht dadurch entsteht, dass wir uns genau darauf konzentrieren, sondern dadurch, dass wir uns auf unseren Vater im Himmel konzentrieren. Unser himmlischer Vater kennt unsere Umstände, und wenn wir uns auf ihn und nicht auf unsere Umstände konzentrieren, werden wir geistlich wachsen, so wie die Lilien auf dem Feld. Die Menschen, die uns am meisten beeinflussen, sind nicht diejenigen, die uns mit ihrem ständigen Gerede aufhalten, sondern diejenigen, die ihr Leben wie die Sterne am Himmel und die Lilien auf dem Feld leben. Einfach und ungekünstelt. Authentisch, würde man heute sagen. Das sind die Vorbilder, die uns formen und prägen. Wenn Sie Gott von Nutzen sein wollen, pflegen Sie die richtige Beziehung zu Jesus Christus, indem Sie sich auf ihn konzentrieren, und er wird Sie in jeder Minute Ihres Lebens brauchen, obwohl Sie auf der bewussten Ebene vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass Sie von ihm gebraucht werden. Und das finde ich eine traumhafte Zusammenfassung dessen, womit wir uns in den letzten 2 Jahren beschäftigt haben. Also wir haben oft gesprochen über die geistlichen Übungen. Wir wollen wachsen, wir wollen Veränderung erleben. Und das ist der Schlüssel dazu, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen, sich von ihm verwandeln zu lassen. Und auf die Art, es ist ja eine ganz banale Weisheit, dass man sagt, die Leute, es gibt den Spruch, schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Und das hat einen wahren Kern. Die Menschen, die mit denen ich mich umgebe, die färben auf mich ab, im Guten wie im Schlechten. Es ist einfach so. Wir sind soziale Wesen. Gott hat uns so geschaffen. Aber jetzt in einer gefallenen Welt kommt da halt nicht immer nur Gutes dabei raus, wenn wir aufeinander abfärben oder wenn andere Menschen auf mich abfärben. Aber wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann färbt er auf mich ab. Dann färbt er auf mich ab und wird mich ganz automatisch verändern. Ich habe da eine coole Geschichte aus meiner Arbeit. Ich habe gestern Tagdienst gehabt, komme um 2:30 zu Dienstbeginn pünktlich in die Arbeit. Wir haben so eine Wohnhausanlage mit 6 Gruppen. Jedes Haus ist eine Gruppe und ich gehe halt ins Haus 4, da wo ich eingeteilt war. Und dann steht die Kollegin da und sagt, du hast heute keinen Tagdienst, heute habe ich Tagdienst. Ich bin der Tagdienst und ich habe den nicht abgegeben. Ich bin der Sprenger, ich springe nochmal ein, wenn wer sich frei nimmt oder krank ist. Ja. Ach, okay. Und dann ist auch blöd, jetzt fahre ich da extra raus und dann für nichts. Ich brauche die Stunden, sonst mache ich zu wenig Stunden. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und dann geht der Kollegin vorbei, Herst, frag meinen Kollegen, ich muss eh um 5 gehen, rede mal mit ihm, vielleicht kann er dich ja brauchen. Ne? Und dann gehe ich hin und dann sagt er, Ma, es ist so super, dass du da bist. Wir brauchen, da ist ein Mann, der braucht unbedingt eine Corona-Impfung, damit er auf Urlaub fahren kann, ja. Und die fahren schon demnächst und sie hätten es einfach nicht mehr geschafft. Und zweimal hat es nicht, aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Zweimal haben sie es probiert, hat nicht hingegangen und gesagt, es wäre so super, wenn du mit ihm jetzt impfen fahren könntest. Passt das eh für die? Ist da das eh nicht für hin und her? Nein, überhaupt nicht. Und im Endeffekt, ich habe einen super gemütlichen Dienst gehabt. Ich habe den, wenn man es noch gemütlich sagen gesetzt, Kaffee getrunken. Dann habe ich mir den geschnappt, in den Bus gesetzt, in so einen Kleinbus gesetzt, sind wir von Rodaun ins Austria Center geradelt, was eher schöne Reise ist am Freitagnachmittag bei dem Verkehr. Ich bin über die S1 gefahren, da geht's. Tangente wäre eine Katastrophe gewesen. Und war mit ihm impfen, alles bestens, kommt zurück, fertig, habe meine 5 Stunden gemacht wenigstens. Die Kollegen waren happy, ich habe einen super gemütlichen Dienst gehabt, ja. Also das sind oft einmal so ganz banale Sachen. Es geht ja, natürlich träumen wir davon, wir beten für die Leute und es passieren Wunder und so weiter und so fort. Und das wünsche ich mir genauso. Ja. Aber oft einmal sind es auch schon so kleine Dinge, wo Gott uns einfach verwendet, dass wir Segen sind für andere. Ja. Und das dürfen wir nicht gering schätzen. Ja. So, jetzt mache ich einen großen thematischen Sprung. Das ist jetzt, behaltet das einmal so im Hinterkopf. Ja. Ich mache jetzt einen großen thematischen Sprung. Zu den Konsequenzen von Ungehorsam. Die Michaela hat schon vorgelesen, dass ihr schon ein bisschen den Hintergrund wisst von der Bibelstelle, die ich euch jetzt vorlese. Wie gesagt, Saul hat den Auftrag gehabt, die Amalekiter komplett auszulöschen, den Bann zu vollstrecken. Das heißt, alles Lebendige wird getötet, alles Nicht-Lebendige wird vernichtet. Hat er nicht gemacht. Die besten Tiere haben es mitgenommen, die wertvollsten Dinge auch. Ja, war nicht das, was Gott von ihnen wollte. Den König haben sie auch am Leben lassen, obwohl Gott gesagt hat, ihr müsst die alle töten. Ja. Und dann sagt der Saul so, ja, aber das waren ja nur die besten Tiere, die wollte ich doch dem Herrn opfern. Aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen, und auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei. Und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun von dir abgewandt und du wirst nicht länger König sein. Zwei Punkte sind mir wichtig. Der eine ist, warum sind Auflehnungen mit Eigensinn so schlimm? Götzendienst, Zauberei, boah, na servus, könnte man jetzt sagen. Ne? Das Problem ist, dass genau das die Dinge waren, die im Paradies 1., 2., 3. Mose die Beziehung zu Gott zerstört haben. Genau diese beiden Dinge waren es, die diese Schöpfung ins Unglück gestürzt haben. Die dafür verantwortlich sind, dass die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut, und dass wir so beieinander sind, wie wir beieinander sind. Auf gut wienerisch gesagt, ja. Wie der Feind zu Eva gesagt hat, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet eure Augen öffnen und ihr werdet sein wie Gott. Und dass Eva da drauf eingegangen hat, da sehe ich eine Wurzel dahinter. Auflehnung heißt, ich will nicht machen, was Gott will. Ich glaube ihm nicht, ich vertraue ihm nicht. Gott hat Adam und Eva mit dem perfekten Umfeld versorgt. Sie haben alles gehabt, sie haben eine Aufgabe gehabt, einen Sinn, ein Ziel für ihr Leben. Sie hätten Gott jederzeit fragen können, ja, wieso ist das so wichtig, wieso dürfen wir die Frucht nicht essen? Sogar das wäre möglich gewesen, hätte ihnen Gott sicher erklärt. Ja. Aber sie haben geglaubt, bah, vielleicht enthaltet er uns ja wirklich was vor. Vielleicht ist er ja gar nicht so gut, vielleicht gönnt er uns ja irgendwas nix. Ne? Vielleicht, weiß nicht, ich glaube, ich kenne das Gefühl und vielleicht der eine oder andere von euch auch, dass man sich sagt, da gibt's irgendwas, das fasziniert mich so, will ich unbedingt haben und so weiter. Es kann doch nicht sein, Gott muss mir das doch gönnen und so, ja, weil es sich halt momentan gut anfühlt. Nur die langfristigen Auswirkungen sind dann oft einmal nicht so klasse. Ja. Und Eigensinn, für Eigensinn habe ich eine super Definition gefunden, habe ich ein bisschen recherchiert, das ist das Schöne am Internet. Und zwar heißt die, auf dem eigenen Willen beharrend und Argumenten nicht zugänglich. Der Volksmund, gibt zwei schöne Sprichworte in dem Zusammenhang. Das eine ist, jemand lässt sich nichts sagen. Und das andere ist, mal jetzt runtergefallen. ja. Jetzt ist mir wieder eingefallen, wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Das kennt ihr vielleicht auch. Ja? Menschen, die nicht offen sind dafür, dass man sie korrigiert, dass man ihnen sagt, hey, nein, das ist, glaube ich, jetzt nicht, dass das so gut ist. Ich glaube, du solltest lieber das und nicht das. Die machen sich selber das Leben sehr, sehr schwer. Und anderen Menschen leider damit immer auch, ja. Und Adam und Eva, die wollten sich auch von Gott nichts sagen lassen. Wir haben BH drauf, bah, die ist super, das wird uns besser, schöner, wie Gott werden wir da sein, ursuper. Ja. Weil sie gedacht haben, Gott will uns was vorenthalten. Ja. Jetzt wollen wir aber das jetzt, wir wollen das jetzt wissen. Ja. Genau. Der zweite Punkt ist, Ungehorsam hat Konsequenzen. Das hören wir oft nicht so gern. Wir legen oft großen Wert darauf, dass Gottes Gnade, dass er uns vergibt, dass er uns liebt und so weiter und so fort. Ich habe da eine Bibelstelle gefunden, die da ziemlich weh tut in dem Zusammenhang. Mir auch übrigens, ja. 4. Mose 14, die Verse 19 bis 23, das ist die, wo das Volk Israel nicht in das von Gott versprochene Land rein ist, weil sie die Schauergeschichten von den Kundschaftern geglaubt haben und nicht bereit waren, auf Josua und Kaleb zu hören. Die haben gesagt, hey, nein, stimmt nicht, Gott ist mit uns, wir werden das schaffen, und die wollten es umbringen, weil sie den 10 anderen mehr geglaubt haben. Ja. Und Mose sagt, vergib diesem Volk auch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Da Da antwortete ihm der Herr: Ich werde ihnen vergeben, wie du ihnen gebeten hast. Gott hat ihnen das wirklich vergeben. Aber es gibt ein Aber. Und das kommt jetzt. Aber, so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, soll keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen. Ja. Gott hat ihnen vergeben, aber sie mussten Konsequenzen tragen. Warum? Ich habe mir ein bisschen überlegt, warum könnte das sein? Ja. Möglicherweise waren die Menschen in ihrem Zustand für Gott einfach nicht zum Brauchen. Wenn man sich die Geschichte, das 2. Mose durchliest, das Buch, es ist ein ständiges Jammern und Klagen. Sie gehen irgendwo hin, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist schwierig. Wir werden alle verhungern, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, dort war es so schön und jetzt hocken wir in der Wüste, das ist so furchtbar. Das geht wirklich pausenlos durch. Und meine Vermutung ist, ja, dass sie einfach von der Sklaverei und dem Ganzen so kaputt waren, ja, dass es mit diesen Menschen nicht möglich gewesen wäre, ein Land zu erobern, weil die bei jeder kleinsten Schwierigkeit sofort wieder zurückzuckt und sofort wieder gejammert hätten. Ja. Es hätte vielleicht wahrscheinlich nicht funktioniert mit einem Volk, das sich so schnell mutlos machen lässt und sich dann regelmäßig gegen Gott stellt, wenn es schwierig wird. Ja. Und die Frage ist, wie geht es mir oder uns oder so damit, wenn es schwierig ist? Ne? Das ist auch immer so diese Sache, schafft man das, Gott zu vertrauen? Oder kommt dann wieder dieser berühmte Gedanke, ah Gott, warum lässt du das zu? Gott ist böse, weil er das zulässt. Und so, ja. Und mir ist eins wichtig. Die Vorwürfe, die sind ja nicht verboten. Ja. Hiob schmeißt Gott ganz andere Dinge an den Kopf, wenn wir uns das Buch durchlesen. Ja. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht dort stehen bleiben. Ja. Natürlich dürfen wir mit Gott ehrlich reden und wir dürfen uns vor ihm auskotzen, wenn es schwierig ist, wenn Dinge passieren, wo wir denken, wieso schon wieder und so weiter, ja. Gott kennt unser Herz und er wünscht sich ja, dass wir ehrlich sind zu ihm, ja. Aber was uns kaputt macht, ist, wenn wir in dieser Haltung stehen bleiben, wenn wir uns da von Gott nicht rausholen lassen, ja. Sondern da an unserer Verbitterung, Enttäuschung und Frust festhalten und daran festhalten, dass Gott gemein ist. Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Was heißt das für uns heute? Konsequenzen von Ungehorsam heute für uns. Damals war es, das war drastisch. Das war richtig, richtig heftig. Die haben, ihre große Hoffnung war, dass sie aus der Sklaverei rauskommen und in ein schönes, gutes Land, wo sie ein gutes Leben führen können. Und das war nicht mehr möglich. Sie sind letztendlich alle in der Wüste gestorben. Ja. Und für uns heute, wie übertrage ich das auf heute? Eine tolle Berufung und großartige Gaben und prophetische Bestätigungen von verschiedenen Leuten, ja, wird uns nichts nützen, wenn wir nicht bereit sind, uns Gott unterzuordnen. Ja. Ein absoluter Killer für die Berufung ist, wenn wir uns dann so wie Saul durchlavieren, faule Kompromisse schließen und dann rausreden, statt dass wir Verantwortung übernehmen. Der Unterschied zwischen Saul und David war der, dass Saul hat sich rausgeredet mit dem Opfer. Ja, aber die Leute, ich wollte ja nur das Beste und ich habe so Angst gehabt vor den Leuten, die sind schon alle davon gerannt und hin und her. So hat der Saul reagiert, wenn ihn der Samuel konfrontiert hat. Der David hat ganz anders reagiert. Die Geschichte mit der Bathseba könnt ihr nachlesen. Da ist ihm einmal wahrscheinlich die Lade runtergefallen und hat gesagt, ja, es stimmt. Ich bin schuldig geworden vor Gott und vor anderen Menschen. Und das ist der Unterschied. Ne? Natürlich war das furchtbar, was der David mit Bathseba aufgeführt hat. Ja? Und auch das hatte Konsequenzen in seinem Leben. Es ist nicht so, dass das für den David ohne Konsequenzen geblieben ist. Er hat seinen Fehler wenigstens eingesehen und gesagt, ja, das war falsch und böse und es tut mir unglaublich leid. Lest euch, ich glaube Psalm 51 ist das, sein Gebet, wo er Gott seine Schuld bekennt und sagt, ja. Nochmal, wenn ich kann begabt sein, wie ich will, wenn ich nicht bereit bin, mit Gott ernst zu machen, werde ich meine Berufung nicht erreichen. Wenn ich Gott nicht an meinem Charakter arbeiten lasse und wenn ich mir letztlich auch nichts sagen lasse von anderen Menschen, ja, wenn andere Menschen mich nicht korrigieren dürfen. Ich meine, das ist für uns zum Beispiel eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn jemand Verantwortung übernehmen will in irgendeinem Bereich, dann, wenn jemand nicht bereit ist, sich was sagen zu lassen oder korrigieren zu lassen, dann wird diese Person keine Verantwortung übertragen bekommen, weil das geht nicht. Und das machen wir nicht deswegen, weil wir so böse Leiter sind und so strenge, dominante, ich weiß nicht was, sondern um die Leute vor sich selber zu schützen. Um die Leute davor zu schützen, dass sie sich selber und anderen Schaden zufügen. Weil das man kann nicht Verantwortung übernehmen, wenn man sich nichts sagen lässt. Ja. Wenn man nicht korrigierbar ist und wenn man nicht bereit ist, auch sich Gott unterzuordnen. Ja. Es ist richtig, Gott gibt uns immer wieder eine neue Chance. Das stimmt, er liebt uns, er möchte, dass wir weiterkommen. Und er gibt uns tatsächlich immer wieder eine neue Chance. Ja. Der Punkt ist nur der, wir müssen diese Chance auch nutzen. Wir müssen diese Chance nutzen. Wenn wir die Chancen nicht nutzen, drehen wir uns im schlimmsten Fall unser ganzes Leben im Kreis herum und werden nie weiterkommen. Bleiben immer in denselben Mustern stecken, immer in denselben Geschichten stecken, werden in Beziehungen, in der Arbeit, mit Freunden und so weiter immer wieder dieselben schieren Sachen erleben, weil wir die Chancen, die Gott uns gibt, nicht nutzen, ja. Gott wünscht sich, dass wir dorthin kommen, wo er uns berufen hat, ja. Aber es braucht auch was von uns. Es braucht keine Leistung, mit der wir es uns verdienen wollen. Das bringt nichts. Aber es braucht die Bereitschaft, Gott an mir arbeiten zu lassen und mich Gott im Zweifelsfall unterzuordnen. So gut ich es kann. Und wenn ich es nicht kann, das geht mir auch so. Es gibt auch Bereiche, da fällt es mir sehr schwer. Also dass ich dann wenigstens bereit bin zu sagen, okay, ich sehe, dass das falsch ist. Ich sehe, dass das nicht richtig ist. Und ich wünsche mir Veränderung und bitte Gott um Hilfe oder hole mir Hilfe von anderen Leuten, wie auch immer, ja. Aber nur so kommen wir weiter, ja. Also wie gesagt, ungehorsam ist nicht so tralala, Gnade, Gott liebt uns und ist eh nicht so schlimm. Das stimmt nicht. Das ist leider nicht richtig. Wir sind da so ein bisschen, wir haben eine Geschichte als Land. Wir sind sehr geprägt von so katholischer Volksfrömmigkeit, nenne ich das. Ja. So dieses Bild vom bösen, strafenden Gott. Und wenn du einmal was falsch machst, bam, dann kriegst du da nicht drüber. Dann trifft dich seine Strafe. Baff, selber schuld. Weil du nicht gehorsam warst und so weiter und so fort. Ja. Dieses Bild ist völliger Blödsinn. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Verdammnis. Ja. Dieses Bild zeigt einen verdammenden Gott, der dich quasi zum Kuckuck schickt, wenn du einmal was falsch machst, baff, kriegst du nicht rüber. Ja. Und so ist Gott nicht. Ja. Und es ist gut, wenn wir dieses Bild ablegen und hinter uns lassen können. Aber es ist nicht gut, wenn wir das Kind mit dem Bad ausschütten und dann sagen, ja, das mit dem Ungehorsam ist ja eh nicht so schlimm, weil Gott liebt uns, ich kriege eine neue Chance, er verzeiht mir ja, er wird mir ja nicht böse sein und so weiter und so fort. Nein, wird er nicht. Aber Ungehorsam hat immer Folgen. Je nachdem, wie gravierend und ich habe es auch erlebt, dass Gott, wenn man wirklich umkehrt, dass Gott alles neu macht und dass Gott das Alte wirklich auslöscht und einen kompletten Neustart schenkt. Auch das macht Gott. Ja. Aber dazu braucht halt die Bereitschaft von mir, dass ich bereit bin zu sagen, okay, Herr, ich weiß, ich habe es völlig verbockt, ich habe furchtbare Fehler gemacht, es tut mir leid. Ja. Und dann bin ich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, dem das vergönnt ist oder so. Ja. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch in dem Zusammenhang. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Da schreibt Paulus, das Fundament ist bereits gelegt, damit meint er Jesus. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber darauf jemand weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ja. Und das ist eine Aussage, die richtet Paulus an die Kirche, die richtet Paulus an uns als Nachfolger von Jesus. Das betrifft nicht Menschen, die Gott nicht kennen, sondern Menschen, die Gott kennen. Ja. Und was er damit sagen will, sinngemäß ist, Jesus ist das Fundament. Das kann uns niemand rauben. Steht auch in der Bibel, gibt es ein paar Bibelstellen, die genau das sagen. Ja. Aber was ich darauf aufbaue, da kommt dann meine Verantwortung ins Spiel. Da kommt es dann auf mich an. Bin ich bereit, mich Jesus nachzufolgen? Bin ich eigensinnig? Lehne ich mich gegen Gott auf? Was mache ich aus dem, was Gott mir schenkt? Mache ich was Gutes oder mache ich nichts daraus? Ja. Wie gesagt, vom ewigen Tod, von der Verdammnis hat Jesus uns gerettet. Unsere Schuld ist uns vergeben. Ja. Aber Lohn, welchen Lohn wir bekommen werden für das, wie wir unser Leben geführt haben, das ist eine andere Baustelle und eine andere Geschichte. Und da fordert uns Gott heraus, dass wir da darauf achten. Ja. Nochmals, ich will da jetzt nicht Verdammnis prägen und oh Gott, jetzt habe ich so viel falsch gemacht, jetzt wird sicher nichts werden, darum geht's nicht. Ja. Wir können jederzeit sagen, okay, ich habe es verstanden. Ich sehe jetzt, dass das falsch war. Ich drehe jetzt um, ich bete zu Gott und sage ihm, Herr, hilf mir, ich möchte so nicht mehr weitermachen. Natürlich, diese Chance soll man nützen und die gibt uns Gott. Ja. Aber es ist eben, ungehorsam ist keine Kleinigkeit. Und das ist wichtig, dass man das da ein bisschen aus diesem antikatholischen, Anti-Verdammnis-Ding soll jetzt wieder in eine gesunde Balance zurückkommen, ja. Und sehen, okay, es ist ernst, es geht um was, ja. So. Die entscheidende Frage ist, wie bringe ich jetzt das von Oswald Chambers und das von Ungehorsam zusammen? Und ich habe da ein paar Bibelstellen gefunden und ich hoffe, die helfen euch dabei. Nicht, weil der Oswald Chambers sagt, verbringt Zeit mit Gott. Und der Samuel gibt eine richtig ernste Warnung vor Ungehorsam. Ja. Ich habe in Johannes 14 ein paar Verse gefunden. Den Vers 14, wo Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vers 23, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Ich weiß nicht, ob bei euch da jetzt ein paar Fragezeichen aufsteigen, was das jetzt damit zu tun hat. Ich habe eine Antwort drauf. Wir können Gott nicht aus uns selber heraus lieben, das geht nicht. Das können wir nicht produzieren, das ist unmöglich. Wir brauchen etwas von Gott dazu, das uns dazu fähig macht, ja. Und Gott gibt uns da was. Johannes, der Apostel Johannes, schreibt in seinem ersten Brief darüber, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das wahre Leben, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit, ja. Es gibt also eine extrem gute Nachricht in der Bibelstelle. Wir müssen nichts leisten, um uns die Liebe Gottes zu verdienen. Das ist total falsch, wenn wir das glauben. Das zieht uns weg von Gott. Das ist ganz wichtig. Bitte glaubt das nicht. Ja, das macht uns kaputt, wenn wir das glauben. Das laugt uns aus, zermürbt uns und. Ja. Das ist eine bösartige Lüge vom Feind, die er uns in den Kopf pflanzen will, um uns blind zu machen für das, was Gott uns schenken will. Wir brauchen keine strengen Rituale und Lebensregeln. Da sind wir jetzt bei den Opfern und so weiter, ja. Um irgendwann würdig zu sein, vor Gott zu kommen, ja. Das ist ja der fundamentale Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und zum Beispiel dem Gott des Koran. Der Gott des Koran fordert von dir, dass du ein gerechtes Leben führst. Und als Moslem ist deine Hoffnung als Moslem ist, dass am Ende deines Lebens deine guten Taten die schlechten Taten überwiegen. Sicherheit hast du keine. Bis an dein Lebensende. Ja. Der Gott der Bibel ist ganz anders. Er sagt, ich weiß, dass du es nicht kannst. Ich weiß, dass du es von dir aus überhaupt nichts schaffst, würdig zu sein, unter Anführungszeichen, in meine Gegenwart zu kommen, ja. Und weil ich das weiß und weil ich dich so liebe, deswegen habe ich alles gemacht, was notwendig ist, ja. Und der Schlüssel, der diese beiden Dinge zusammenbringt, ist, ja, je besser ich verstehe, was Gott für mich getan hat, je besser, je tiefer das in mein Herz reingesickert ist, wie viel ich an ihm habe, wie unendlich groß seine Liebe zu mir ist, ja, umso mehr werde ich ihn ganz automatisch lieben, ja, dann können wir gar nicht anders. Wir sind so geschaffen, wenn uns jemand mit großer Liebe begegnet, dann können wir das nicht, dass wir dem den Rücken zukehren. Wenn wir wirklich da so spüren, jemand liebt mich bedingungslos, ich kann bei wem meine ganze Schuld loswerden, alles, was ich verbockt habe, das vergibt er mir, ja. Er schenkt mir ein neues, komplett neues Leben, das mit meinem alten, nicht so tollen, nichts mehr zu tun hat, ja. Dann macht das was mit mir, also mit mir zumindest, kann ich das schon sagen. Dann macht das was. Immer wenn ich mir bewusst bin, was ich an Gott habe, dann kann ich gar nicht anders als mit Liebe gegenüber Gott reagieren. Das geht nicht anders, ja. Und der Schlüssel dazu ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn ich Zeit mit Gott zu verbringe, dann ist das mein bester Schutz davor, ungehorsam zu sein. Dann bin ich dafür davor, nicht 100%, aber immer besser geschützt davor, eigensinnig zu sein, mich aufzulehnen, gegen Gott zu gehen, nicht zu tun, was er von mir will und dann halt auch nicht so schöne Konsequenzen zu erleben, im schlimmsten Fall, ja. Es ist, wir neigen dazu, das ist in uns zerfallen, sage ich, unsere in uns zerbrochenen Menschen so drinnen, ja. Wir wollen in uns bleiben bis um unser Lebensende so sowas drin, so dieser Drang weg von Gott, ja. Das ist so, ja. Aber das muss nicht. Wir sind nicht dazu verdammt, dem nachzugeben. Wir sind nicht dazu verdammt, das zu leben. Wenn wir Gottes Zeit mit Gott verbringen, in Gottes Gegenwart kommen, ja, dann können wir was Besseres leben. Dann können wir anders leben. Und dann können wir wirklich diesen Unterschied machen bei uns in der Stadt, den wir uns ja alle wünschen, auf welche Art und Weise auch immer, gell? Und damit möchte ich zum Schluss kommen, eben mit diesem versöhnlichen Gedanken, Ungehorsam ist eine ernste Sache. Das ist keine Kleinigkeit, ja. Aber Punkt 1, ich kann immer wieder umkehren. Einige Konsequenzen werde ich tragen müssen, die werden mir nicht erspart bleiben. Andere vielleicht schon. Ja. Da kenne ich auch einige Geschichten, ja. Wo Gott den Menschen dann Konsequenzen erspart hat. Aber er hat sie dann deswegen erspart. Ich meine, mein erster Hauskreisleiter hat erzählt, bevor er sich bekehrt hat, ja, ist er betrunken, besoffen Auto gefahren, hat einen schweren Unfall gebaut. Und das war sozusagen der letzte. Und dann Blutabnahme und so weiter. Und er hat gewusst, er ist jetzt fällig. Ja, das wird ihn viel kosten. Weil er hat gewusst, er hat zu viel getrunken und er hat gewusst, er war schuld daran und so weiter. Ja. Und für ihn war das der Wendepunkt, wo er gesagt hat, okay Gott, ich brauche dich. Und wo er wirklich sich auf die Knie geschmissen hat und Gott um Vergebung angeschrien hat, mehr oder weniger, ja. Weil er gewusst hat, wie falsch das war, was er gemacht hat und wie falsch sein bisheriges gesamtes Leben war, ja. Und er hat eine Strafe bekommen, aber der Bluttest hat 0,79 Promille ergeben, ja. Also damals waren noch 0,8. Ja. Aber das hat ihm Gott deswegen erspart, weil er gewusst hat, der Bursche hat's verstanden. Der weiß, was Sache ist. Und dass er eigentlich fällig gewesen wäre, wenn Gott ihm nicht geholfen hätte. Und das hätte ihn viel gekostet, weil er hat schon einige Sachen, da hat schon einige Geschichten gegeben, weil er war kein Kind von Traurigkeit, wie man so schön sagt, er war kein Guter. Aber das ab dann nicht mehr, ja. Also auch diese Geschichten gibt's. Genau. Und wenn wir immer wieder von den geistlichen Übungen reden, dann, ich gehe mir ja selber auf die Nerven damit, ja. Manchmal. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und ich merke, wie mir das gut getan hat, dass wir so oft drüber geredet haben. Das hat wirklich was verändert bei mir. Ja. Sucht Gottes Nähe, verbringt Zeit mit ihm und dann das ist der beste Schutz für euch, um nicht in Geschichten reinzukippen und Dinge zu tun, die dann keine schönen Konsequenzen für euch haben. Genau. Und ich möchte in die Gebetszeit überleiten. Magst du noch erzählen, Michaela? Ja, gerne.
Nein, einfach ein Stück weit begegnet. Würde ich gerne was erzählen, aber ich habe nicht gesagt.